Vortragskassette 1049. Sie hören Karl Geyer auf Seite 1 der Kassette über den unausforschlichen Reichtum des Christus. Auf Seite 2 über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und insbesondere über die Liebe zu allen Heiligen. Weidenau 1954. Paulus Verlag Karl Geyer, Goethestraße 38. 7100 Heilbronn.
Der unausforschliche Reichtum des Christus. Ich lese zunächst einen Vers aus Epheser 3. Epheser 3, Vers 8. Wir wollen diesen Vers zuerst einmal nur für sich lesen. Dann wollen wir ihn im Zusammenhang lesen. Mir, schreibt dort der Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom an die Gemeinde zu Ephesus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen oder Heidenvölkern den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Ich lese um des Zusammenhangs willen von Vers 1 ab. Wir lesen die ersten 12 Verse dieses wunderbaren Kapitels. Epheser 3, 1 bis 12. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen mein Verständnis merken könnt in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, dass die aus den Nationen Miterben seien und Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung oder Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen oder Heidenvölkern den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Dieser eine Vers allein hat einen derartigen Inhalt, dass ein Abend unmöglich ausreicht, das zu sagen, was in diesem Vers steht. Der Herr möge uns durch seinen Geist so viel Gnade schenken und Weisheit und Leitung, dass wir die wichtigsten Dinge, so wie sie uns klar sind, miteinander betrachten dürfen. Dass ich etwas aussprechen darf von dem, was da drin ist, von diesem unausforschlichen Reichtum. Denn wenn er unausforschlich ist, kann man ihn ganz bestimmt in einer Abendstunde auch sowieso nicht ausforschen. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Paulus hat uns in seinen Briefen 4 Selbstbezeichnungen dieser Art gegeben. Die erste finden wir in dem großen Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15. Da sagt er in Vers 9, obwohl ich der geringste der Apostel bin. Da vergleicht er, der Apostel an die Nationen, sich mit Petrus, Jakobus, Johannes und den anderen Aposteln und sagt, er sei der geringste, der unbedeutendste. Über die Gründe nachher noch etwas. Dann vergleicht er sich hier mit den Heiligen. Da steigt er von der Stufe der Apostel 1 herunter, nennt sich einen Heiligen. Und das Wort Geringste und der Geringste oder der Unbedeutendste, das eigentlich gar keiner Steigerung mehr fähig ist, das steigert er trotzdem noch einmal. Der Allergeringste, der Allerunbedeutendste. Der Allergeringwertigste. Wenn wir irgendwo in einer Schulklasse die Kinder aufgestellt haben in einer Reihe und wir sagen dann, das ist der Kleinste, dann gibt es doch keinen Kleineren mehr. Klein, kleiner am Kleinsten. Das ist der Kleinste. Da denken wir, wir können diesen Superlativ doch nicht mehr steigern. Und doch sagen wir manchmal, das ist der Allerkleinste. Er wäre auch schon der Kleinste, wenn wir nur das sagen würden, der Kleinste. Aber man will das noch verstärken und sagt der Allerkleinste. So sagt der Apostel Paulus hier nicht, der Geringste unter allen Heiligen. Er steigert das griechische Wort, das da steht, Elachistos, noch einmal und sagt Elachistoteros, das heißt der Allerkleinste, der Allergeringste, der Unbedeutendste. Also der Geringste unter den Aposteln, 1. Korinther 15, 9 hier, der Allergeringste unter allen Heiligen. Aber dann in den ersten Timotheusbriefe, da sagt er uns, er sei der Größte unter allen Sündern. Der Apostel ist zum Heiligen herabgestiegen und vom Heiligen steigt er herab zum Sünder. Da nennt er sich den Ersten oder Größten. Das ist er auf seiner Linie auch. Er denkt daran, wie er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Wir werden sehen nachher, dass das für jeden von uns wortwörtlich auch zutrifft. Apostel, Heiliger, Sünder. Und nun in 2. Korinther 12, Vers 11, da sagt er, wiewohl ich nichts bin. Jetzt erst hat er durch die Erziehung, die Gott ihm angedeihen ließ, all die Stufen durchlaufen, die sein Herr auch durchlaufen hatte. Im Hebräerbrief wird der Herr Jesus genannt, der Hohepriester und Apostel unseres Bekenntnisses. Paulus nennt sich auch Apostel. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, also sende ich auch euch. Das heißt, wie ich der Apostel, der Gesandte des Vaters bin, sagt der Herr Jesus dort in Johannes 20, den Versen 19 bis 21, also seid ihr meine Apostel, meine Gesandten. Gleich wie, nicht anders, gleich wie der Vater mich gesandt hat, also sende ich auch euch. Auch der Apostel Paulus ist ihm hierin gleich gemacht. Ich will dich weit weg zu den Nationen senden. Da wusste er, ich bin von dir gesandt, Herr. Apostel Christi Jesu. Und zwar durch den Willen Gottes. Aber dann wird Christus auch genannt der Heilige Gottes. Ihr habt den Heiligen und Gerechten getötet. Paulus nennt sich auch einen Heiligen. So wie der Christus sein Leben dem Dienst des Vaters geweiht hat, so hat Paulus sein Leben dem Dienst des Christus geweiht. Er ist auch ein Heiliger, ein Geweihter. Und dann, der Größte unter allen Sündern, das sagt ihr, das stimmt nicht auf den Christus. Auf niemand sonst stimmt das mehr, denn den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Jene grauenhafte Situation, in der Sohn schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da er, der reine Heilige, der von keiner Sünde wusste, nicht nur für die Sünde starb, sondern dort steht wörtlich, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. So als hing dort die Sünde der ganzen Welt, so als wäre der, der dort hing, schuld an all dem Elend in der Welt. So hing der Christus am Kreuz. Der Erste unter allen Sündern. Wisst ihr, da ist all das, was wir von unserer Sünde reden, das ist ein armes Gestammel gegenüber dem, was dort ausgedrückt ist, dass der, der von keiner Sünde wusste, der Christus, der Heilige, der Reine, dass er für uns nicht nur starb, sondern für uns zur Sünde gemacht wurde. Es ist grauenhaft, wenn der einzige Heilige und Reine, der über diese Erde ging, dort vor dem Angesicht Gottes hängt, als wäre der allein schuld an all dem Elend in dieser Welt. Was Christus dort stellvertretend gelitten hat, das ist für uns unausforschlich. Das ist auch ein Stücklein von dem unausforschlichen Reichtum des Christus. Davon nachher noch etwas. Dann, wiewohl ich nichts bin, ach, sagt ihr, das kann man doch auf Christus nicht anwenden. Der ist doch wirklich etwas gewesen. Wenn einer etwas war, dann ist er es doch, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Wenn ihr Philipper 2, Vers 5 bis 11 lest, dann findet ihr dort, obwohl er in Gottgestalt war, da hielt er diese Gottgestalt, diese Sohnesherrlichkeit mit allen Vorrechten, die hielt er nicht wie einen Raub fest, sondern entäußerte sich selbst und machte sich selbst zunichte. Indem er dann von einer Stufe herunterstieg, von der Gottgestalt in die Knechtgestalt der Engel, denn das sind dienstbare Geister, und dann nahm er Menschengestalt an und wurde in Gleichheit der Menschen erfunden und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum oder deshalb hat ihn auch Gott hoch erhöht. Warum? Weil er sich selbst erniedrigt hat. Niemand von uns kann sich überhaupt so erniedrigen, weil wir nämlich vor Grundlegung der Welt nicht in Gottgestalt waren. Da war nur der Eingeborene bei dem Vater und hatte die Gottgestalt wie der Vater. So entäußern, so entleeren, wie der Sohn der Liebe das konnte, kennen wir das gar nicht. Was wollen wir ausschütten? Unser bisschen armseliges Sündertum. Aber er hatte die Herrlichkeit Gottes auszuschütten. Die Kenosis des Christus, die Selbstentleerung, die Selbstentäußerung, der Verzicht auf alle Vorrechte seiner Sohnesstellung, der Verzicht auf die Herrlichkeit der Gottgestalt, von der er nachher in Johannes 17 wieder betet, und nun, Vater, verkläre mich mit der Klarheit oder verherrliche mich mit der Doxa, mit der Wesensherrlichkeit und Lichtsklarheit, die ich bei dir habe, ehe die Welt war. Da redet er selbst davon. Und dann, er hat sich selbst zu nichts gemacht. Das seht ihr, all die Stufen, die der Christus durchgelaufen hat, verzeiht jetzt den unschönen Ausdruck, die hat er mit seinem Apostel Paulus auch durchexerziert. Ist mein Xander. Das Sendungsbewusstsein Apostel der Nationen. Aber ich habe dich dazu genommen, nicht weil du unter den Gläubigen der Beste wärst, sondern der Geringste. Weißt du noch, was du für ein großer Sünder warst? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann, was bist du eigentlich in dir selbst? Nichts. So hat er ihn sich gleich gemacht. Wir stellen uns das genau umgedreht vor. Wir denken, da holt er so einen armen Sünder, den macht er aber jetzt groß. Wisst ihr, der Herr wusste ganz genau, wenn ich den mit der Gotteshülle voll machen soll, und das steht im gleichen Kapitel, Epheser 3, 19, so wie es in Kolosser 2, Vers 9 vom Sohn der Liebe geschrieben steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder schon Kolosser 1, 19, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. So wie in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, so steht in Epheser 3, 19 geschrieben, bis dass auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottesfülle. Ich möchte heute Abend das nicht mehr erzählen von dem Oberstleutnant von Knoppelsdorf. Ich heiße nur Schneider und bin kein Schneider. Oder ich heiße nur Gläubig und bin nicht gläubig. Sondern wir wollen in heiliger Ehrfurcht, wenn wir solche Dinge hören aus der Schrift, dann wollen wir einfach das tun, was wir vorhin gesungen haben. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Da kann er nichts anderes tun, als auf sein Angesicht fallen und anbeten, dass es so etwas überhaupt gibt, dass der große Gott sich nicht an sich selbst genügen lässt, sondern dass er uns will, dass er der Gott der Hypomone des Untenbleibens ist. Ich will unter ihnen wohnen, will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Unten will er bleiben, bei uns. Deshalb kommt das himmlische Jerusalem einmal auf die Erde und bleibt nicht in dem neuen Himmel, sondern kommt auf die neue Erde herab. Gott will bei den Menschen wohnen. Ich kann darüber heute Abend nicht mehr sprechen. Warum? Wenn man diese Gottesfülle in ein menschlich irdenes Gefäß ergießen soll, dann ist das nur dann möglich, wenn in diesem Gefäß sonst gar nichts mehr drin ist. Wenn ihr zu Hause in einer Tasse Kaffee getrunken habt oder Kakao oder sonst etwas, dann gießt ihr ja da auch nicht Wein hinein, damit der Wein sich mit dem Kakaosatz vermischt oder dem Kaffeesatz oder irgendetwas. Das wird erst ausgeschwenkt und sauber gemacht. Da lässt man noch nicht mal den Bodensatz, die Hefe oder sonst was drin. Wenn die ganze Gotteswille in dich und mich ergossen werden soll, und Paulus sagt, das soll sein, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gotteswille, Epheser 3, 19, dann bedingt das eins, dann muss der letzte Rest von all dem Satz da heraus. So wie es heißt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an, so können wir auch sagen, und nur in ein völlig von sich selbst entleertes Gefäß, da ergießt sich die ganze Reinheit und Heiligkeit Gottes, aber dann auch in ihrem Vollmaß, in ihrer Fülle. Deshalb steht der Vers 19 nicht vorn, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottesfülle, sondern vorher mir, dem Allergeringsten, dem Allerunbedeutendsten, dem Allerminderwertigsten von allen Heiligen, dem Allerkleinsten, das gegeben, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und weil er mich mit diesem Reichtum erfüllt hat, weiß ich, was das heißt. Deshalb verkünde ich euch das, damit auch ihr erfüllt werdet zur ganzen Gotteswille. Unter den Liedern, Herr Segen, macht mir deshalb ein Vers, außer dem wunderbaren Vers, ich bete an die Macht der Liebe, ein anderer Vers, ganz besondere Freude, aus dem Lied, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens, das uns im Todesschatten scheint. Was sagt er dann? Füll mich mit aller Gottesfülle. Und da, wo Sünd und Gräuel stürmt, lass Glaube, Lieb und Ehrfurcht tränen, in Geist und Wahrheit dir zu dienen. Da hat sich an diese Stelle geklammert. Und was vor so langer Zeit ein Mann, der sein Leben dem Herrn hingegeben hat, wie wenige, was dort ein Gerhard Verstegen sagt, füll mich mit aller Gotteswille. Sie stützen auf diese Stelle Epheser 3,19, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gotteswille. Was dort ein Apostel Paulus oder hier ein Verstegen und sagen und zurufen, was ein Paulus uns im Auftrag Gottes anbietet und ein Verstegen glauben sich aneignet, füll mich mit aller Gotteswille. Das wollen wir ihm auch nachsprechen. Denn es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und Gott hat nie sein Programm mit den Menschen aufgegeben. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und sein Vaterherz ist erst dann glückselig und voll befriedigt, wenn das mit dir und mir so weit gekommen ist. Damit das aber so weit kommt, müssen wir den ganzen Reichtum, den unausforschlichen Reichtum des Christus kundmachen, soweit das möglich ist eben für uns. Wenn Paulus diesen Ephesern, als er sich von ihnen verabschiedet, in Milet, denn als er sie zum letzten Mal sah, bevor er nach Jerusalem hinaufging, von wo aus er ja dann als Gefangener nach Rom transportiert wurde, da lässt er in Apostelgeschichte 20 von Vers 17 ab die Ältesten von Ephesus herüberkommen nach Milet. Er hat nicht mehr Zeit, um hinüber nach Ephesus zu gehen und sich aufzuhalten. Da lässt er sie herüberkommen. Und nun sagt er ihnen, ihr wisst, dass ich, als ich bei euch war, 3 Jahre lang nicht aufgehört habe, mit Gebet und Tränen Nacht und Tag einen jeden einzelnen von euch zu ermahnen. Und dann sagt er ihnen, wie ich ihn nicht zurückgehalten habe, und dann kommt das wunderbare Zeugnis, so bezeuge ich euch denn an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, weil ich ihn nicht zurückgehalten habe, euch den ganzen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus, er bezeugt dort, wer nicht den ganzen Ratschluss, sagt er dort, anstatt Reichtum, wer nicht den ganzen Ratschluss verkündigt, der macht sich schuldig am Blut der Brüder. Als unser Bruder Pastor von Gado einmal in Elberfeld in seiner Kirche predigte, diente damals gerade dort im Vereinshaus in Barmen, beziehungsweise in Elberfeld, in dem großen CVJM-Vereinshaus, und am Vormittag hatte ich frei und habe ihn in seiner Predigt dort besucht. Dann predigte er über die Entrückung. Da musste ich ihm sagen, nach dem Gottesdienst, entschuldige, aber ich habe 60 Jahre alt werden müssen, bis ich einmal einen Pastor in seiner Kirche über die Entrückung habe predigen hören. Wie sollen denn die Leute sich auf die Entrückung innerlich einstellen? Wie sollen sie denn zubereitet werden für den Tag des Herrn, für seine Erscheinung, für sein Kommen, wenn ihnen das nicht verkündigt wird? Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Darf ich noch einmal sagen? So bezeuge ich euch denn an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller. Denn ich habe ihn nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wer diese Verse einmal nachlesen will, der sollte in Apostelgeschichte 20, den Versen 26 bis 28 einmal nachlesen. Aber er sagt uns von Vers 17 ab das schon. Da hat er vorher schon einmal gesagt, dass er ihn nicht zurückgehalten hat. Was nützlich ist und das ihnen gelehrt hat, öffentlich und in den Häusern. Ob wir alle miteinander, die wir das Evangelium verkündigen, einmal vor dem Preisrichterstuhl Christi Jesu, wo wir alle offenbar werden müssen, unbeschämt stehen können im Blick auf unsere Verkündigung, dass wir den ganzen Ratschluss verkündigt haben. Oder ob wir dort die Augen niederschlagen müssen, und müssen hören, du bist schuld am Blut der Brüder, weil du nicht den ganzen Ratschluss verkündigt hast. Wie sollen sie denn die ganze Fülle der Gottheit erfassen, Denn der Glaube kommt doch aus der Predigt. Wie können Sie glauben, so ihm nicht gepredigt wird? Deshalb nannte ich doch auch das Beispiel von der Entrückung. Wie kann ein Mensch auf die Entrückung hoffen, auf den wiederkommenden Herrn, der gar nicht weiß, dass er wiederkommt, oder der wenigstens nicht weiß, wann oder wie oft er wiederkommt, in welcher Weise und für wen, und wie bei den verschiedenen Kommen des Herrn sich alles abspielt. Lasst an der Stelle mich noch kurz auch eine Einschaltung machen. Wir sprachen dieser Tage schon einmal von der vierfachen Erwartung des Christus. Einmal kam er in Niedrigkeit des Fleisches. Darüber ist sich die gesamte Christenheit einig, dass er einmal da war. Hebräer 9, 28, zum zweiten Mal wird er denen erscheinen, ohne Sünde, die ihn erwarten. Und zwar kommt er für sie zur Seligkeit, zur Errettung, nicht mehr zum Gericht oder sonst etwas. Denn die haben das ewige Leben und kommen nicht ins Gericht. Und dann steht aber, drei Kapitel später in Hebräer 12, Vers 14, dass ihn bei diesem Kommen nur die sehen, die durch die Heiligung gegangen sind. Da wird ohne Heiligung niemand den Herrn sehen. Denn da erscheint er zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten. Da wird ihn sonst niemand sehen. Da kommt er auch nur bis in die Luft. Da sehen ihn die anderen auf Erden nicht. Die Heiligen werden ihn hier unten auch nicht sehen. Die werden auf seinen Kommandoruf hinaufgeholt in die Luft und dort vereinigt er sich mitten in dem Herrschgebiet Satans, denn der ist der Fürst der Gewalt der Luft. Und so wie nach dem Weltkriege die Alliierten sich, die Russen und Franzosen und Engländer und Amerikaner in Berlin getroffen haben und haben damit den Nachweis erbracht, Deutschland ist erledigt. Wir vereinigen uns in ihrer Hauptstadt. So wird dort der Christus sich mit seinen Heiligen mitten im Herrschgebiet Satans vereinigen, in der Luft. Da muss der Satan ausziehen. Denn widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Wenn der Christus von oben kommt und die Heiligen von unten, da ist die Luft sauber in dem Augenblick. Da kommt er ja gar nicht bis auf die Erde. Da kommt er für die, die ihn erwarten. Und zwar kommt er für die, ohne noch mit der Sünde in Berührung zu stehen. Er kommt für sie, um sie vor dem kommenden Zorn zu erretten. Da steht doch nicht, er wird sie in dem Zorn oder aus dem Zorn oder nach dem Zorn erretten, sondern vor dem kommenden Zorn. Und deshalb sehen ihn dort auch nur die Heiligen, für die er kommt. Und ohne Heiligung sieht ihn dort niemand. Das ist ein zweites Kommen. Da steht wörtlich da zum zweiten Mal, Hebräer 9, 28, wird er dann erscheinen, denen, die ihn erwarten. Und dann kommt er mit seinen Heiligen. Dann stehen seine Füße auf dem Ölberg. Vorher hat er vor seinem Preisrichterstuhl alle Schwachheit von uns abgetan und hat uns dann den Vater vor dem Preisrichterstuhl Gottes dargestellt. Denn die Schrift unterscheidet zwischen dem Bema Christi und dem Bema Theou, zwischen dem Preisrichterstuhl Christi und Gottes. An seinem Preisrichterstuhl wird alle Schwachheit abgetan und wir empfangen den Lohn der Treue, je nachdem, ob wir auf den Grund Christus Gold, Silber, Edelsteine gebaut haben oder Heuschler und Stoppel. Aber dann stellt er uns ohne Flecken, ohne Makel, ohne Runzel oder desetwas vor dem Preisrichterstuhl seines Gottes und Vaters da. Und dort empfangen wir die Vollmacht, die wir brauchen, um Welt und Engel zu richten. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden, dass wir sogar Engel richten werden? Dann kommen wir mit ihm, nachdem wir Vollmacht und Auftrag empfangen haben. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, da erscheint er mit allen seinen Heiligen. Und dann werden ihn alle sehen, auch die ihn durchstochen haben. Was ist das für ein Unterschied? Einmal, da wird ihn niemand sehen als nur seine Heiligen. Und zum anderen Mal werden ihn alle sehen, auch die ihn durchstochen haben. Wer das nicht auseinanderhalten kann, einmal niemand außer den Heiligen und dann alle, auch die ihn durchstochen haben, dem kann man nicht helfen, wenn er zwischen dem zweiten und dritten Kommen des Herrn nicht unterscheiden kann. Und dann kommt er zum vierten Mal, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde da sind. Da kommt er denn mit seinem Gott und Vater in dem himmlischen Jerusalem herab und bleibt für immer da. Und weil er viermal kommt, muss man viermal auf ihn warten. Deshalb hat die alte Kirche vier Adventssonntage in den Kalender gemacht und hat den wahren Nachweis damit erbracht, dass sie darin treuer war und klarer als wir meist sind. Wir bitten uns auf unsere Erkenntnis so viel ein. Sie haben vier Adventssonntage gemacht. Geht mal hin durch die Kirchen und Gemeinschaften und fragt, wie oft kommt der Christus? Einmal. Da ist alles aus. Dass er im Ganzen viermal kommt und dass die Kirche, die Alte, das schon damit angedeutet hat, viermal muss man auf ihn warten, vier Advente, vier Ankünfte des Herrn, viermal Erwartung. Da haben wir allen Grund, um uns zu schämen. Auch das gehört dazu. Wie können Sie glauben, so ihn nicht gepredigt wird? Und ich bezeuge euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, indem ich ihn nicht zurückgehalten habe, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Deshalb folgen wir nicht dem Rat derer, die da immer sagen, ja, glauben darfst du das ja, aber sagen darf man das nicht. Ich will die berühmten Sprichwörter, die man dort anführt, gar nicht anführen jetzt, weil sie zu arm sind. Mir, dem Allergeringsten, unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen.
Ende des ersten Vortrags. Kassette bitte wenden.
Geier spricht nun über Geisterfüllung und Liebe zu allen Heiligen. Schwankungen der Lautstärke während der ersten vier Minuten ließen sich wegen des Alters der vorhandenen Tonbänder leider nicht vermeiden.
In Jesaja 11, jene Wort, das so häufig bei den Weihnachts- oder Adventsfeiern benutzt wird, als eine der Weissagungen auf den kommenden Christus, dass ein Reis aus dem Stumpfe Isais aufsprossen wird und ein Wurzelschoss von ihm wird Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, wörtlich nach dem Grundtext der Geist Jehovas. Zweitens der Geist der Weisheit und drittens der des Verstandes. Viertens der Geist des Rates und fünftens der der Kraft. Sechstens der Geist der Erkenntnis und siebtens der Furcht des Herrn. Ich erkläre gar nicht lange. Offenbarung 3, Vers 1. Da spricht der Herr Jesus von sich als von dem, der die sieben Geister Gottes hat. Dies sagt der die sieben Geister Gottes hat. Dazu lasst mich ein Bild aus der Stiftshütte nehmen. Der Stiftshütte stammt ja unter anderem auch der siebenarmige goldene Leuchter. Der ist ein Bild des siebenfachen Gottesgeistes. Und wenn ihr genau Acht gegeben habt vorhin bei Jesaja 11, Vers 2, dann findet ihr, da ist ein Geist allein genannt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Aber dann der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die zwei sind in einem Paar verbunden durch ein Und. Der Geist des Rates und der Kraft, die sind auch verbunden durch ein Und. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, die zwei sind auch durch ein Und verbunden. Und genauso ist es bei den sieben Armen des goldenen Leuchters. Der goldene Leuchter mit einem großen goldenen Fuß und dann eine Röhre in der Mitte hinauf und in der Mitte oben eine Lampe, unter der ein Knoten wie ein Fruchtknoten, ähnlich wie eine Apfelsine, aber mit einem Blütenkranz von Mandelblüten. Und da war in der Mitte die erste Lampe. Die steckte auch der hohe Priester oder der Priester, der den Dienst im Heiligtum hatte, zuerst an. Die Lampe in der Mitte. Und dann wurde rechts und links, bei uns links und rechts, je eine Lampe angesteckt. Und dann die zwei nächsten. Und dann wieder die zwei nächsten. Der erste Knoten da droben, der zeichnet uns den Glauben vor. Denn den Geist des Herrn bekommt jeder, der Jesum zum Herrn seines Lebens macht. Das ist ein Akt des Glaubensgehorsams. Und der ganze Römerbrief ist eingerahmt in die beiden Worte, Glaubensgehorsam zu wirken unter allen Nationen oder unter allen Heidenvölkern. Glaube an den Herrn Jesus, dann wird ein Licht angezündet. Jesus ist der Herr meines Lebens geworden. Das ist das Glaubenslicht. Aber dann weiter. Der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Gott will geliebt werden von den Seinen in den Seinen. Und wenn der Glaube sich auswirkt in der Liebe, da schreibt er nun, Nachdem ich nicht nur gehört habe, dass ihr gläubig seid an den Herrn, das habe ich damals bei euch ja selbst erlebt. Nachdem ich nun auch gehört habe, dass ihr Liebe habt zu allen Heiligen, da höre ich nicht auf zu danken und zu bitten, dass er euch gebe Geist Nummer 2 und Nummer 3. Da ist der Glaube, da hat sich der Glaube vertieft. Das geht immer tiefer. Der Glaube hat sich vertieft und wirkt sich aus in der Liebe zu allen Heiligen. Und da sagt er, wo die ist, dann gibt es auch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Nur dort, wo Liebe zu allen Heiligen ist, gibt Gott die Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, wir dürfen den Vater erst dann kennenlernen, wenn wir den Beweis erbracht haben, dass wir ihn lieben. Und den lässt er uns erbringen, weil wir ihn da oben nicht erbringen können. Hier unten, indem er sagt, wer den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und wer das nicht tut, ist ein Lügner. Darf ich an der Stelle dazwischen gerade ganz kurz und bündig einen Satz sagen? Warum denn dauernd die Angst unter den vielen Kreisen von Gläubigen, dass eines ihrer Schäflein irgendwo hinläuft? Wer seinen Dienst nur im Blick auf sich und seinen Kreis tut, der arbeitet nicht geistig, sondern fleischlich. Meint ihr denn, dem Herrn käme es darauf an, in Stallnummer, wie viel da drunten seine Schafe sind? Es kommt doch gar nicht darauf an, in welchem Stall die sind, sondern dass sie dem einen Herrn gehören. Das wäre doch die größte Torheit, wenn wir heute Nachmittag hier fragen wollten, in welchen Stall gehörst du, in welchen Stall gehörst du? Wir fragen nur, gehörst du ihm? In welchem Stall du bist, das ist ganz einerlei. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Ich muss auch dazu führen, dass eine Herde und ein Hirte ist. Und je mehr unser Herz darauf schon eingestellt ist, so besser ist es. Das muss nicht jede Gleichmacherei sein. Da muss man nicht gleich in einen Rummel verfallen und sagen, wollen wir alle Ställe kaputt schlagen. Das ist gar nicht nötig. Lass sie doch hingehen, ihre Ställe. Aber wenn sich Schafe aus verschiedenen Ställen treffen, dann sollen sie sich wenigstens nicht über ihre Ställe streiten, sondern sollen sagen, wir gehören all dem einen. Dann sollen sie sich freuen, wenn sie sich auf dem Weg begegnen unterwegs, ohne dass sie sich dann bekämpfen. Gerade weil das nicht vorhanden ist, gibt es so wenig vertiefte Gotteserkenntnis. Denn Gott ist Liebe und es passt nur ein Schlüssel zu seinem Herzen. Das ist Liebe. Wenn er hört, Liebe zu allen Heiligen, da sieht er, die meinen da drunten, die lieben mich in den meinen. Und dann sagt er, hier ist der Schlüssel, schließ auf. Und dann geht's weiter. Dann wird nach dem einen Licht in der Mitte, nach dem Glaubenslicht, nun das Doppellicht angezündet, das aus dem Fruchtknoten der Liebe herauswächst, der Liebe zu allen Heiligen. Da gibt's nun den Geist Nummer 2 und 3, den Geist der Weisheit und des Verstandes oder der Kundmachung, der Verständlichmachung, der Offenbarung, der Enthüllung. Und dann, wie ist es weiter, dann kommt doch ein Stockwerk drunter, noch einmal ein Knoten. Die Liebe, was tut denn die? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das sagt er in dem Kapitel von der vielen Frucht, mehr Frucht und so weiter. Deshalb gibt er dann, weil die Liebe im Gehorsam sich auswirkt, die nächste Portion oder die nächste Doppelportion, den Geist des Rates und der Kraft denen, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, 32, er gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Warum gibt er denen erst den Geist des Rates und der Kraft, die ihm gehorchen? Ich habe vor etwa 2 Jahren oder 2,5 Jahren in Stuttgart ein Beispiel erlebt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, aber auf die Gefahr hin, ich will es doch noch einmal sagen. In Stuttgart geht es ja auch von allen Seiten herunter. So wie man ja auch im Siegerland überall hier die Berge hat, die Häuser stehen oben. So könnte man ja auch sagen, Stuttgart ist eine 7-Hügel-Stadt. Da geht es von allen Seiten runter ins Tal, unten ins Neckartal. Und dann hat vor etlicher Zeit, das können 1,5 oder 2 Jahre, auch 2,5 jetzt schon her sein, da stand in der Zeitung ein merkwürdiger Unfall. Da hatte ein Vater etwas in der Stadt zu tun, geschäftlich zu erledigen, nahm seinen kleinen vierjährigen Jungen mit und stellte oben am Berg sein Auto auf. Er hat den Zündschlüssel abgedreht, der Junge saß hinten und er hat vorne am Steuer gesessen, er geht heraus und geht ins Haus. Aber während er da drin ist, da klettert der Junge über den Sitz nach vorn, setzt sich auf den Sitz des Vaters. Er war erst 4 Jahre alt, der Knirps, aber das hat er beim Vati schon so oft gesehen, dass man da rumdrehen muss, dass das Licht angeht. Und dann hat er gesehen, wo der Vati immer wackelt, dass das Ding losgeht. Und dann hat er so lange gewackelt, bis die Bremse los war. Und dann saust der Wagen dort runter. Die Straße war zum Glück nicht sehr lang und unten war eine Querstraße und da saust der Wagen über die Querstraße weg, in ein Ladengeschäft rein, die Erkerscheibe zertrümmert und allerhand Schaden angerichtet. Dem kleinen Burschen ist ja zum Glück nichts passiert, aber ihr könnt versichert sein, den hat der Vater nie mehr allein im Auto sitzen lassen. Glaubt ihr, Gott würde dich und mich nach all dem, was wir sprachen davon, dass wir einmal, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, erkennen, gleich wie er uns erkannt hat. Dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Oder Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, sagt er dort mit heiligem Eidschwur. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, oder wer da glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe, und er wird größere tun. Meint ihr, das ging nach der Regel, was der Vati kann, kann ich auch? Das geht nach einer anderen Regel. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern was er den Vater tun sieht, tut gleicherweise auch der Sohn. Und solange du und ich nicht wie er, der, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte, aus dem Gehorsam gelernt haben, sodass es weiter heißt, so ist er denen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, indem er uns so den Weg führt, auf dem der Vater allein Vollmacht gibt. Bevor das bei uns der Fall ist, brauchen wir gar nicht darauf zu warten, dass Geist Nummer 4 und Nummer 5 kommen, nämlich der Geist des Rats, dass wir von seinen Ratschlüssen, von dem Vorsatz der Äonen etwas wissen und dass wir dann auch Kraft und Vollmacht bekommen, um etwas zu tun. Das ist der Grund, warum die meisten keine Vollmacht haben. Es fehlt am Gehorsam. Und dann gibt es noch eins. Gehorsam ist die Quelle aller Freuden. Dies habe ich euch gesagt, nicht wahr? Dass nach die Liebe, die hält die Gebote, und wer die Gebote hält, der wird mit aller Freude erfüllt. Dies habe ich euch gesagt, damit eure Freude völlig sei. Deshalb werdet zur Fülle gebracht, zum Vollmaß im Geist, indem ihr auch Nummer 6 und 7 bekommt, indem ihr zueinander redet in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend und spielend in euren Herzen in Gnade. Da ist die heilige Freude über das große Heil. Das ist typische Zeiten in einem kleinen Heftlein beschrieben vom Segen des Singens. Gerade diese Stelle, erfüllt zu werden im Geiste, zum Vollmaß gebracht zu werden. Ich darf es wiederholen kurz. Glaube, da gibt es den Geist des Herrn, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Der Glaube wirkt sich aus in der Liebe, und zwar in der Liebe zu allen Heiligen. Da gibt es den Geist der Weisheit und des Verstandes. Die Liebe wirkt sich aus im Gehorsam, die hält seine Gebote, und dann gibt er seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und weil sie gehorchen, weiß er, die können nichts mehr von sich selbst tun. Und deshalb richten sie auch kein Unbuch an. Und deshalb bekommen sie jetzt auch den Geist des Rates und der Kraft. Die bekommen jetzt Vollmacht. Und dann, Gehorsam ist die Quelle aller Freuden. Völlige Freude, auf dass eure Freude völlig sei. Jetzt werdet zum Vollmaß gebracht im Geiste. Geist Nummer 6 und Nummer 7. Wisst ihr, Geschwister, wenn man da einmal durchblickt, dann braucht man gar nicht viel. Wenn man dann mit irgendeinem Kind Gottes in Berührung kommt und da sagt einer, weiß nicht, ich bin schon 20 Jahre gläubig, aber wenn ich die ansehe, was die da alles wissen oder erkennen und so weiter, habe ich nichts davon. Dann muss ich ihm sagen, mein lieber Freund, du hast noch nicht mal von dem ersten Gang auf den zweiten umgeschaltet. Du bist gläubig, hast den Geist des Herrn, du bist mein Bruder, aber weiter ist nicht gegangen. Das, er nahm zu an alter Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen, da merkt man nichts davon. Du stellst das Wort des Lebens nicht dar. Liebe zu allen Heiligen, dann kommt ja auch Erkenntnis und Einsicht und alles. Ja, sagt ein anderer. Gott sei Dank, das kann ich sagen. Ich bin jetzt 20 Jahre gläubig, aber da habe ich doch schon vieles lernen dürfen. Ich habe heute auch einen ganz anderen Blick für die Dinge Gottes. Jawohl, bei dir merkt man etwas von der Liebe zu allen Heiligen. Deshalb hat er dir auch Einsicht gegeben. Ja, sagt er, aber Vollmacht habe ich keine. Dann muss ich sagen, mein lieber Freund, du fährst noch im zweiten Gang. Du hast noch nicht umgeschaltet auf den dritten. Denn Gehorsam, die Liebe hält seine Gebote und er gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Wie ist es mit dem Punkt der Gehorsam? Ja, sagt er, das fällt mir allerdings manchmal schwer, gleich zu gehorchen. Dann musst du das eben lernen. Dann gibt's Rat und Kraft. Er nicht. Gott lässt niemand in die Speichen des Getriebes der Räder des Weltalls da hineinkreisen, der da nur Unfug anrichtet. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wer es diesen Ordnungen nicht fügt, der steht vor der Tür. In jedem Einzelfall. Da müssen wir sagen, ich habe den dritten Gang nicht reingebracht. Warum denn nicht? Weil ich nicht nach der Vorschrift gehandelt habe. Weißt du, den Gang kannst du nur an der Stelle einschalten, wo es vorgesehen ist, an keiner anderen. Und dann kommt der vierte Gang. Wisst ihr, wenn man nur so ein Bild einmal betrachtet, wie diesen siebenarmigen Leuchter, dann muss man sich sagen, eigentlich ist ja meine Entwicklung in meinem Leben sehr klar und eindeutig. Ich habe lang gebraucht, bis ich gläubig wurde. Aber dann, nachdem ich gläubig wurde, habe ich noch viel länger gebraucht, bis ich mal die Liebe zu allen Heiligen lernte. Bis es mir ganz egal war, wo die herkommen. Bis die Frage, kirchlich, freikirchlich, außerkirchlich oder das oder jenes oder Methodist oder Baptist oder was, bis die mir gar keine Rolle mehr gespielt hat, sondern bis ich nur noch gefragt habe. Nicht, woher kommst du, wohin gehst du, gehörst du dem einen Herrn, dann gehen wir miteinander. Die Frage, wo du herkommst, interessiert mich gar nicht. Liebe zu allen Heiligen, dann gibt es Weisheit und Einsicht in alles. Und wir werden, und dort setzt nämlich erst die Fruchtbarkeit ein. Darum bete ich, Kolosser 1, Vers 9 und 10, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, auf dass ihr wachsend und fruchtbringend werdet in jedem guten Werke durch die Erkenntnis Gottes. Da kommen wir dahin. Wer glaubt, der hat das Leben. Aber das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkenntnis, liebendes Einswerden. Ehevollzug. Es genügt nicht, dass man auf dem Standesamt war. Das genügt, dass man Mann und Frau ist und ist verheiratet. Aber die Ehe will vollzogen sein. Die Liebe will gelebt sein. Das Leben will gelebt sein. Der Gehorsam will geübt sein im Gehorchen, nicht im Reden. Alle diese Dinge sind so einfach, wenn man sie einmal durchschaut. Und wir machen unser Leben so kompliziert. Auf tausend Wegen zersplittern wir uns, anstatt dass wir den einen schlichten Weg des Glaubensgehorsams gehen, der sich dann auswirkt in der Liebe, Glaube an den Herrn, Liebe zu den Brüdern, Liebe zu allen Heiligen. Gehorsam, Freude. Glaube, Liebe, Gehorsam, Freude. Das sind die vier Wachstumsknoten. Und dadurch wird man ein Licht, das nun inmitten eines vertreten und verkehrten und unschlachtigen Geschlechtes als Himmelslicht leuchtet in dieser Welt. Auf keine andere Art und Weise. Ihr könnt sonst an dem Messing herumreißen oder am Gold oder Silber, solange ihr wollt. Davon brennt kein Licht. Licht brennt nur dort, wo Öl ist und wo es entzündet wird. Und wie er das zustande bringt, es zu entzünden. Ich will nur an ein Wort anrühren. Unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Es geht dort, wo wir aktiv sein wollen, durch die Passivität. Es geht durch die Hingabe, durch die bewusste, restlose Lebensübergabe an ihn. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. auf allen Gebieten. Sage noch einmal, wer glaubt, der hat das Leben. Aber das ist aber das ewige Leben, dass du dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Deshalb, Johannes 6, 69, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht nur geglaubt. Und deshalb nennen wir uns immer nur Gläubige. Glaubt das alles. Ja, aber es ist nichts vollzogen an uns. Wir lassen uns an unseren neuen Stand genegen. Wir sind den Stand der Ehe getreten. Wir vollziehen sie nicht. Wir sind in die Sohnesstellung gekommen. Wir benehmen uns nicht als Söhne und stellen nichts dar. In Christus sind wir sein. Aber man merkt draußen an unseren Werten nichts davon, dass wir sein sind. Das ist die Sache. Ich sagte dieser Tage schon einmal, das ist die Not der Gemeinschaftsbewegung. Als man in der Reformation endlich so weit war, dass man die Rechtfertigung aus Glauben wieder auf den Leuchter stellte. Und wir dürfen Gott heute noch auf den Knien dafür danken, dass das geschah. Dann merkte man aber später, ja, eine Lehre von der Rechtfertigung haben wir. Aber wo ist die Frucht der Rechtfertigung, die Heiligung? Da brach die Brüderbewegung aller Richtungen auf. Ob wir nun an Zinzendorf oder an Spener oder an irgendwen denken, die Brüdergemeinde, der Pietismus und was es gab, das Freikirchentum hin und her, die Gemeinschaftsbewegung aller Schattierungen, die brachen auf als Heiligungsbewegung. Und dann, nach und nach in der zweiten, dritten, vierten Generation, fing alles an zu verflachen und zu versanden. Und heute, da sind wir wieder Gläubige und nicht Heilige. Das heißt, wir lassen uns daran genügen, dass wir ja gläubig geworden sind. Wir waren auf dem Standesamt. Aber das ist nicht das gelebte Leben. Geschwister, zu diesem siebenfachen Geiste, da müsste nun ja eigentlich auch das siebenfache Wort kommen. Denn er will es tun durch sein Wort und durch seinen Geist. Ich will möglichst bald zum Schluss kommen, nur ein paar Worte noch darüber sagen. Auch das Wort ist ein siebenfaches. Ich will nur noch zwei, drei Beispiele anführen kurz. Aber sie hier auch in Weidenau schon genannt, kann es kurz tun nur. Als die Jünger des Herrn mit ihm da hinaufgingen auf den Ölberg und dort sagten, Meister, sehe welche Steine, welch ein Bau ist das? Als sie den Tempel dort sahen, da sagt er, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Wenn ihr das Wort Tempel nun seht, das war dort der natürliche Tempel. Ist damit das Wort erschöpft? Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist nicht mehr der Tempel dort in Jerusalem, der Steinerne. Das ist dein Leib, das bist du, das ist der einzelne Gläubige. Aber dann werden alle Gläubigen zusammen zu einem geistlichen Hause aufgebaut, zu einem heiligen Tempel, zu einer Behausung Gottes im Geiste nach Epheser 2. Das ist dann die dritte Bedeutung. Ich sage die drei noch einmal. Dort der Tempel in Jerusalem aus Stein. Der Tempel deines Leibes als Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde als ein heiliger Tempel, als eine Behausung Gottes im Geiste. Viertens. Es wird ein Tempel gebaut. Vielleicht schon bald, in den wird der Antichrist sich setzen. Dann wird der Herr Jesus kommen und wird den Antichristen zerstören mit dem Hauch seines Mundes. Und ihr könnt versichert sein, der Tempel, den der Antichrist bauen ließ, um sich hineinzusetzen, den nimmt der Herr Jesus so wenig an, als er auf, dort in der Wüste auf dem Berg, als ihn der Teufel auf einen hohen Berg führt und ihm alle Reiche der Welt ihre Herrlichkeit zeigt und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Heb dich weg von mir. Schon der Abraham sagte, nicht einen Faden noch Schuhriemen von dem, was dein ist, damit du nichts sagst, du hast Abraham reich gemacht. Der Antichrist, der lässt sich das mal schenken, weil er ein Habenichts ist. Aber der Christus, der Sohn, über das Haus Gottes, der sagen kann, Vater, alles, was dein ist mein, der lässt sich doch von seinem ungerechten Haus hat er nicht schenken. Der Tempel, das ist der vierte, der verschwindet. Und dann wird ein Tempel gebaut werden, wie in der Hesekiel schildert, so groß und so wunderbar. Dann wird sich erfüllen, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Dann wird Israel die priesterliche Nation sein. Und alle Könige der Erde werden nach Jerusalem kommen und anbeten. Und jedes Volk, das nicht anbetet, das ein Jahr nicht hinaufkommt, über dessen Land wird es nicht regnen im nächsten Jahr. Das wird im Tausendjahrreich sein, das ist der Fünfte. Und dann der Sechste, Offenbarung 11, 19, der Tempel Gottes im Himmel ward geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar. Das ist der Tempel, in dem die Engel dienen. Denn, Offenbarung 8, da steht ein Engel an dem goldenen Räucheraltar und der bringt die Gebete aller Heiligen vor Gott in Erinnerung. Und dann kommt in Offenbarung 21, da kommt das himmlische Jerusalem hernieder und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Allmächtige ist der Tempel und das Lamm. Das Letzte ist immer er, weil wir vom Tempel reden, auch gleich das Wort vom Stein. Die natürlichen Steine, aus denen der Tempel gebaut war. Dann die persönliche, die individuelle Bedeutung, die jeden Einzelnen angeht. Das steinerne Herz in dir und in mir. Und dann die Gemeinde, erbaut euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Hause. Viertens, Israel, ein Gesetz auf Stein geschrieben. Fünftens, die Nationen, Gott vermacht dem Abraham aus den Steinen Kinder zu erwecken. Sagt ihr Israeliten bloß nicht, wir haben Abraham zum Vater. Gott vermacht dem Abraham aus diesen Steinen hier, aus den kalten, toten Heidenvölkern, Kinder zu erwecken. Sechstens, auf die Engelwelten hingehend wieder. Du wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst auf Gottes heiligen Berg, du warst ein Schirm der Salb der Cherub und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Die sechste Bedeutung geht immer auf die Engelwelt. Die siebte Bedeutung, der Stein, den die Bauleute verworfen, der ist zum Eckstein geworden. Das ist der Christus. Die letzte Bedeutung geht immer auf ihn hin. Es geht von dem äußerlich materiellen, natürlichen bis hin zu dem Urbild aller Dinge, aus dem das All ist. Deshalb gibt es die anderen Dinge nur. Letzten Endes ist alles, was es in der Welt gibt, nur irgendein schwaches Teilbild von ihm, aus dem das All ist. Und so könnten wir es mit allen machen. Ob wir nun von den Schafen reden, die draußen auf der Weide sind, oder ob wir reden, dass wir, du und ich, alle in der Irre gingen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ob wir von der Herde reden, weitet die Herde, die Gott sich erworben hat, da ist die Gesamtherde gemeint, sagt Paulus den Ephesern dort in Apostelgeschichte 20. Oder, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, das ist die vierte Bedeutung, die geht prophetisch immer auf Israel hin. Und ich habe andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, aus dem israelitischen. Das geht auf die Nationen hin. Und dann Psalm 49, 15. Man legt sie alle in die Hölle, wörtlicher in den Hades, in die Sheol, wie Schafe. Der Tod weidet sie. Und so weiter. Da geht es auf die Geisterwelt hin. Und zuletzt das Lamm Gottes, das ist er. Und so wie er das Lamm ist, so ist er dann auch der Hirte. So gibt es zwar auch in der Gemeinde Hirten und Lehrer, aber er ist der Hirte. Und was ihr sonst nehmt, wenn ihr fragt, wer ist der Weg? Du und ich, wir gehen auch den Weg des Heils. Aber der Weg ist er. Gibt auch einen Weg Israels, auf dem man im Tausendjahrreich nicht irren kann, wenn er sie den Hochweg der Liebe führt. Und so weiter. Jedes Wort der Schrift hat auch eine siebenfältige Bedeutung. Deshalb steht im Psalm 12, Vers 6, dein Wort ist siebenfältig geläutert. Da haben nämlich die sieben Geister Gottes Pate gestanden. Und nun darf ich zurückfragen, an den Anfang kommend, darstellend das Wort des Lebens. Und dieses Wort ist ein siebenfältig geläutertes Wort. Und damit du und ich dieses Wort des Lebens auch wirklich darstellen können, müssen wir vorher den Leuchter haben, der uns dieses Wort erleuchtet. Deshalb als Himmelslichter in einer verkehrten und verdrehten Welt darstellen das Wort des Lebens. Da seid ihr das Wort und Geist immer zusammengehören. in einer unzertrennbaren Einheit. Und da kann man nicht mit seinem Kopf sich ins Wort bohren und meinen, ja, wenn ich nur das Wort richtig studiere, dann ist das schon so. Davon hast du den siebenfachen Geist nicht. Und ohne den nützt sich auch das siebenfache Wort nichts. Deshalb, der Geist, der führt in die ganze Wahrheit. Etappenweise, ich hätte euch noch viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Nur nach dem Maß der Tragfähigkeit führt uns der Heilige Geist hinein. Und deshalb zum Schluss noch das. Glaube, das erste Licht, das Licht des Glaubens, der Herr. Dann Liebe zu allen Heiligen, da kommt Weisheit und Verständnis. Dann Gehorsam, da kommt Rat und Kraft. Und dann Freude, da kommt nachher in der vollen Freude des Fülle-Evangeliums auch die volle Einsicht in alles. Und dann brennt das Licht zu einem Zeugnis. Der Herr möge es uns beides geben und schenken im Vollmaß sein Wort und sein Geist. In seinem Reiche geschieht nichts durch Heer oder Kraft. Da ist es eher des Volkes noch zu viel. Da geschieht alles durch sein Wort und durch seinen Geist. Er lässt seine Ehre keinem anderen. Stellen wir uns in schlichtem, einfältigen Glaubensgehorsam unter sein Wort, dass er uns auch das Vollmaß des Geistes geben kann. Und unser Leben wird so, dass es heißt, als Himmelslicht erleuchten in der Welt. Darstellen das Wort des Lebens. Das möge er uns schenken. Amen.